Komm, lass uns nochmal hineintauchen in die Gegenwart Gottes. Papa, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Danke, was du heute für uns vorbereitet hast. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, der da ist. Papa, ich danke dir, dass du einen Hunger in diese Menschen gelegt hast. Wir könnten heute Morgen auch am Baggersee sein, aber wir haben uns entschieden, hier zu sein, dein Wort zu hören. Papa, und die zwei Stunden, diese drei Stunden am Sonntagmorgen, die verändern unsere Woche, die verändern unser Leben, die verändern alles in uns, weil dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Vater, noch heute Morgen bete ich, dass dein Wort die Herzen verändert für immer, unseren Glauben baut, unseren Glauben stark macht, unsere Zuversicht stark macht, unsere Liebe noch größer wird zu dir, Jesus, dass sie durchbricht, dass sie hervorbricht, dass sie uns bewusst wird, wie du deine Liebe schon ausgegossen hast in unser Herz durch deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir lieben dich, wir respektieren dich, du hast hier vollkommene Freiheit zu tun, was du tun willst. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, wir haben schon gehört von Barbara, du hast uns deinen Geist gegeben, der ist so gut, unser Tröst, unser Fürsprecher, ja, unser Parakletos. Oh, Heiliger Geist, ich liebe dich und das, was du tust. Und danke, dass du diese Gemeinde liebst, danke, dass du unsere Freiheit hier liebst und danke, dass du uns immer tiefer in die Wahrheit des Wortes Gottes führst. Wahrheit macht frei. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Halleluja, Amen. Wow, so, heute Morgen gehen wir wieder richtig rein ins Wort. Ich freue mich auf das, was Gott euch gibt. Halleluja. Wie viel Prozent haben wir noch zu tun mit dem Gesetz? Wie viel? Null. Seid ihr alle überzeugt? Hat noch jemand eine andere Idee? <lacht> 20%. Pass auf, wir schauen uns das heute an und es macht dich frei. Ich möchte dir heute etwas sagen, das hast du vielleicht noch nie gehört, obwohl ich schon mal drüber gepredigt habe. Wisst ihr, dass das Gesetz eine Person ist? Und wisst ihr, wie diese Person heißt? Jesus Christus. Wir haben immer getrennt zwischen Gesetz und Christus, stimmt's? Aber wenn das Wort Gottes Jesus ist, und Jesus ist das Wort Gottes, da sind wir uns einig, oder? Dann muss das Gesetz Christus sein. Ihr werdet gleich strahlen, das wird noch gut. Pass auf, Gott hat die Latte des Gesetzes so hoch gelegt, dass sie niemand überspringen kann. Das haben wir festgestellt in der Schöpfung, oder? Kein Mensch hat jemals das Gesetz erfüllt, richtig? Und Jesus ist selber die Latte. Wenn Jesus selber die Latte so hoch gelegt hat, dann kann es nur einen geben, der über die Latte springt. Wer war das? Jesus. Und Jesus ist derjenige, der das Gesetz erfüllt hat. Für dich und für mich. Das Gesetz ist für die Gottlosen, nicht mehr für uns. Ohne Gesetz kannst du niemanden verurteilen. Richtig? Aber ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Amen. Galater 2, ab Vers 19. Wir schauen uns heute mal Hoffnung für alle an. Manchmal gefällt mir Hoffnung richtig gut, manchmal gar nicht. Je nachdem, über welches Thema es geht, kommt es mal besser raus. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Durch das Gesetz warst du und ich zum Tode verurteilt. Richtig? Ohne Gesetz gibt's kein Urteil. Ohne Gesetz kein Richter. Okay? Und dieses Gesetz hat dich und mich zum Tode verurteilt. Und das Gesetz ist knallhart. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dazwischen gibt es nichts. Und Gott musste das Gesetz so krass machen, damit seine Heiligkeit hervorkommt. Gott ist völlig heilig. Bei ihm gibt es kein Falsch, kein Schatten, kein Nichts, was falsch ist. Deswegen liegt die Latte immens hoch. Jetzt haben wir eine gefallene Menschheit und einen heiligen Gott und dazwischen eine Riesenkluft. Haben wir ein Problem. Die ganze Menschheit hat ein Problem. Gott sagt, wir sollen heilig sein, aber wir schaffen es ja nicht. Und weil Gott selber wusste, dass wir das nicht schaffen, hatte er einen Plan. Und dieser Plan ist schon lange geboren worden, bevor der erste Mensch geboren wurde. Gott wusste, was passiert. Er hat nicht Plan B gehabt, er hat immer Plan A. Gott hat nicht Plan B, Gott hat immer Plan A. Gott folgt seinen Plänen. Sein erster Gedanke ist der, den er durchzieht. Gott sagt nicht, oh, da habe ich mich geirrt, so spricht der Herr. Oder, gestern war ich noch gut drauf, heute nicht. Nee, gibt's bei Gott nicht. Okay? So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Das sind manchmal so Verse, wo man, hä, was will der sagen? Was meint er damit? Wenn ich für das Gesetz nun tot bin, kann ich für Gott leben. Wenn ich für das Gesetz tot bin, hat das Gesetz über mir keine Kontrolle mehr und keine Macht mehr. Versteht ihr? Ich bin mit Christus gestorben, damit ich mit Christus auferstanden bin. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Wisst ihr, und das ist das Problem, was wir in der Christenheit haben. In den meisten Gemeinden und die meisten Christen denken gesetzlich. Sie wollen das Gesetz erfüllen, sie kriegen das Gesetz gepredigt. Sie sagen, du musst, du musst, du musst. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Liebst du mich, hältst du meine Gebote. Wenn du aus Liebe nicht mehr stiehlst, wenn du aus Liebe nicht mehr lügst, erfreut es das Herz des Vaters. Wenn du dich bemühst, nicht mehr zu stehlen, wenn du dich bemühst, nicht mehr zu lügen, kommst du genau da raus, wo du nicht hin willst. Das schaffst du nicht. Richtig? Wisst ihr, deswegen ist die Liebe des Vaters der Schlüssel dazu, dass wir gute Christen sind. Und das Wort ist schon doof, gute Christen. Aber ich möchte euch heute Morgen an einen Punkt führen, wo ihr merkt, dass in Christus alles erfüllt ist. Wir haben es heute ein paar Mal gesungen, es ist vollbracht. Wisst ihr, das Gesetz und die Religion, die braucht keinen Glauben. Ich zeige euch das nachher im Wort. Glauben brauchst du, wenn du liebst. Und Glauben und Liebe sind wie ein Zwillingspaar, die kommen immer zusammen. Ich kann nicht sagen, ich glaube meiner Frau, aber ich liebe sie nicht. Geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, ich liebe meine Frau, aber ich glaube ihr nicht. Sondern das kommt immer zusammen. Und Gott möchte, dass wir beides haben, dass wir glauben und lieben. Damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Amen. Dein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das Leben, das unter dem Gesetz war. Und das, was unter Gnade ist, ist mit Christus auferstanden. Je länger ich mit Gott gehe, je länger ich das Wort studiere, desto mehr bin ich begeistert von der Weisheit Gottes im Wort. Wie sich das wie ein riesiges Getriebe, ein Zahnrad ins nächste einreiht. Früher habe ich immer abstrakt die Bibel gelesen, mal diese Abteilung, dann mal das, dann wieder vorne, dann wieder hinten, aber ich habe nie richtig zusammengekriegt, welches Zahnrad wohin gehört. Aber mittlerweile merke ich, wie gut das Wort Gottes ist. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. So, wenn du gestorben bist mit Christus am Kreuz, um des Gesetzes willen, hat das Gesetz keine Macht mehr über dich. Das ist, was der Vers sagt. Amen. Jetzt wird schwierig. Heißt es dann, ich kann tun und lassen, was ich will? Eben nicht. Weil wir nicht das Gesetz halten um des Gesetzes willen, sondern wir halten das Gesetz, weil wir Christus lieben. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du ein eigenes Kind hast und du sagst zu dem Kind, bitte wirf in der Scheune nicht mehr die Scheiben ein. So, der Vater gibt jetzt ein neues Gesetz. Wenn du noch einmal die Scheibe einwirfst, dann gibt's eine Trachtprügel. Ich weiß nicht, ob das den Jungen abhält. Hat das Gesetz die Menschheit abgehalten zu sündigen? Im Gegenteil, danke Martin. Aber wenn der Papa sagt, Sohnemann, ich hab dich so lieb, bitte machst aus Liebe zum Papa, wirf keine Scheiben mehr ein. Dann ist die Chance da, dass der Sohnemann sein Herz öffnet und sagt, Papa, ich hab dich auch lieb. Und weil ich dich liebe, werfe ich keine Scheiben mehr ein. Ganz banales Beispiel. Ist das gut? Nächster Vers. Da will ich eigentlich hin. Darum lebe nicht mehr ich. Also ich bin heute Morgen, ich lebe nicht. Ich bin gar nicht da. Ich rede auch gar nicht. Darum lebe nicht mehr ich. Darum lebt nicht mehr der Thomas. Der alte Thomas lebt nicht mehr. Der ist gekreuzigt. Amen. So, wenn der Teufel kommt und dich anklagt, wen klagt er an, wenn er dich anklagt? Christus. Er kann dich nicht mehr anklagen, du bist freigesprochen. Wir haben es vorhin gesungen. Du bist vollkommen erlöst. Wie viel Prozent bist du erlöst? Ganz oder nur Viertel oder Dreiviertel oder ganz. Wenn du ganz erlöst bist, gibt es ja keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Richtig? Halleluja. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Halleluja. So, wenn Christus das Gesetz ist und das Gesetz fordert was, wenn du sündigst? Den Tod. Also sagt Christus eigentlich selbst, der sündigt, muss sterben. Boah, das ist aber jetzt ungerecht. Könnte man meinen, oder? Wenn ein Gerechter sagt, dass der Ungerechte sterben muss, weil er sündigt, ist es aus einer hohen Warte heraus, Das ist wie wenn ein König den Bettelmann verurteilt, weil er ein Bettler ist. Versteht ihr? Aber der König ist so gut, dass er sagt, ich weiß, der Bettelmann kann nichts dazu. Darum werde ich meinen Palast verlassen und diesen Platz des Bettelmanns einnehmen und das Gesetz, was ich selber fordere, werde ich durch meinen eigenen Tod erfüllen. Das ist der Oberhammer, Leute. Das ist der Oberhammer. Das ist, wenn du in Heidelberg vom Richter stehst und du hast einen umgebracht und der Richter sagt, dafür gibt's die Todesstrafe. Und der Richter sagt, ich verhänge Ihnen hiermit die Todesstrafe, wird heute noch ausgeführt. Und der Richter steht auf und sagt, aber an Ihrer Stelle werde ich für Sie sterben. Da wäre die Presse voll von der Nachricht. Aber wir haben schon die gute Nachricht. Amen. Christus ist an deiner Stelle gestorben, damit Christus das Gesetz erfüllt. Versteht ihr? Würde Gott nicht eine Lösung bringen für das Gesetz, wäre das verdammt ungerecht. Stell mal vor, du erlasst ein Gesetz für dein Kind, für deinen 5-jährigen Sohn. Und du sagst zu ihm, du musst da irgendwo raufkraxeln, wo der niemals raufkommt. Jetzt schreibst du ein Gesetz und sagst, ja, wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt Pech gehabt. Bist zwar erst 5, aber dann komm rüber ab. Da jeder, der das sehen würde, würde sagen, das ist aber total ungerecht. Wisst ihr, das Gesetz ist nicht ungerecht, aber das knallhart. Das Gesetz sagt Auge um Auge. Es fragt nicht, warum. Das Gesetz fragt nie, warum. Das Gesetz ist knallhart. Das Gesetz ist gegen uns. Richtig? Und weil es das Gesetz da ist, kann Gott nicht was Krummes gerade sein lassen und sagen, ach, der Thomas ist so knuffig in Heidelberg, dem lassen wir das mal durch. Ab dem Moment wäre der Richter nicht mehr Richter und Gott nicht mehr Gott. Also muss Gott eine Lösung bringen, ein für alle Mal. Und die hat er gebracht in Christus Jesus. Amen. Ich habe die Woche wieder ein Gespräch gehabt mit einem Mann, mit einem Christen, der selber predigt. Und dann hat mir ganz stolz erzählt, dann habe ich meinen Leuten gesagt, ich habe, bevor ich gepredigt habe, habe ich einen Apfel gebissen und habe gesagt, so, jetzt müsst ihr alle sterben. So ist Gott, hat er gesagt. Dann hat er noch so den Zipfel dazu, aber in Christus habt ihr Glück gehabt. Dann erzählt er mir von Mose, der nicht ins verheißene Land durfte, weil er den Fels zweimal gehauen hat. So ist Gott. Ich dachte, Junge, dein Denken ist komplett verdreht. Ich habe mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Zeige ich euch gleich. Amen. Gott ist so gut, dass er wusste, er muss uns erlösen vom Fluch des Gesetzes. Aber ohne Gesetz kann Gott nicht Richter sein. Versteht ihr? Das Dilemma, das Gott hatte. Er kann nicht sagen, ich gebe den Menschen kein Gesetz, dann sind sie gesetzlos. Dann ist hier das Chaos. Das haben wir auch mitgesetzt zum Teil, ja? Aber wenn das Gesetz da ist, darf Gott richten, weil das Gesetz drüber steht. Jedes Land hat ein Gesetz. Deutschland hat ein Gesetz. Niemand kann sagen, ich kann ja machen, was ich will. Es gibt Gesetze und das ist gut. Gesetze sind gut, wenn man sie einhält. Wenn man sie nicht einhält, dann werden sie lästig. Früher, als ich noch bei den Rockern war, da bin ich immer zusammengezuckt, wenn ein Streifenwagen ums Eck kam. Heute mache ich, weil ich frei bin. Amen. Das schlechte Gewissen, das Brandmal in meinem Gewissen hat mich mehr gequält, wie wenn mir jemand gesagt hat, du bist aber ein schlimmer Finger. Das wusste ich schon selber. Musste mir keiner sagen. Aha. Darum lebe nicht mehr ich. Sag mal, darum lebe nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Wenn du das jetzt irgendwie so ein bisschen anfängst zu verinnerlichen, dann darfst du heute Morgen keinerlei Druck mehr verspüren. Keinerlei Leistungsdruck. Christus lebt in dir. Amen. Ich höre das von religiösen Predigern, höre ich solche Sachen nicht. Die sagen immer, du musst, du musst, du musst. Du musst, du musst, du musst, du musst. Wie viel muss ich noch? Nichts. Wenn ich mich heute entscheide, nie wieder irgendwas für Gott zu tun und in 40 Jahren sterbe ich, in den 40 Jahren hat Gott mich genauso geliebt wie heute Morgen, wo ich jetzt hier predige. Wir wollen das nicht begreifen. Versteht ihr? Weil wir haben ein Leistungsdenken in unserem Kopf. Das haben uns unsere Eltern antrainiert, das hat uns die Gesellschaft antrainiert. Wenn du viel tust, bist du toll. Wenn du nicht viel tust, bist du nicht toll. Weißt du, dass viel tun für Gott auch nicht toll ist, wenn es nicht aus der Liebe ist? Dann ist es Gesetz. Gott hat kein Gefallen am Gesetz, sondern an Christus. Wenn Gott dich anschaut, will er nicht das Gesetz sehen, sondern will Christus sehen. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht das Gesetz in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Versteht ihr den Unterschied, die Differenz? Ich möchte, dass ihr das heute Morgen tiefer begreift, tiefer hineinkommt. Christus lebt in dir. Das, was du jetzt noch auf der Erde lebst, im Glauben an Christus, machen wir ja, oder? Wir glauben ja alle an Christus. Ich denke, heute Morgen ist niemand da, der nicht glaubt. Den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Christus hat den Preis bezahlt, damit ich keinen Preis mehr bezahlen muss. Das ist, was wir am Abendmahl tun, Leute. Wir feiern den Sieg am Kreuz und das Erfüllen des Gesetzes, wenn wir Abendmahl feiern. Wir machen ein Statement Mr. S. gegenüber und sagen ihm, du hast keine Macht mehr über mich, weil ich gehöre Christus. Ich bin vollkommen erlöst, vollkommen freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Amen. Ist das nicht fantastisch? Es ist so gut, es ist der Oberhammer. Früher habe ich immer gesagt, Gott, wenn du verhindert hättest, dass Adam sündigt oder gesündigt hat, oh, wird's uns heute gut gehen. Nein, es ist gar nicht wahr, wisst ihr? Adam war eine lebendige Seele. Christus ist ein lebendig machender Geist, ein lebendig machender Geist. Das passiert täglich. Täglich wirst du lebendig gemacht durch den Geist Gottes. Adam hatte den Geist Gottes nicht. Du hast den Geist Gottes. Wisst ihr, dass wir in Christus so viel mehr sind als Adam? Adam hatte einen Garten auf der Erde. Uns gehört die ganze Galaxie. Wir werden den Weltraum bevölkern. Christus wird sich eine Braut nehmen. Wozu? Wozu nimmt ein Mann sich eine Braut? Was wird daraus entstehen? Kinder. Ja, das ist Zukunftsmusik. Da werden wir noch, wir werden staunen, was Gott für uns vorbereitet hat. Was er vorbereitet hat, denen, die ihn lieben. Amen. Aber das, ich sehe es an euren Gesichtern. Gott hat gute Pläne. Ja, ihr seid noch ein bisschen überfordert. Aber Gott hat auch nicht nur uns errettet in den Himmel und dann sind wir da, sondern es wird eine neue Erde entstehen und ein neuer Himmel. Gott hat Pläne mit uns für die Zukunft. Für das, was kommt in der Ewigkeit. Amen. Wir werden nicht auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen und warten, bis Sonnenuntergang kommt. Nein, Gott hat einen Plan mit uns. Du wirst im Himmel abgetriebenen Babys, wirst du das Evangelium erzählen. Du wirst Menschen, die auf dem Sterbebett gestorben sind, wirst du erzählen, wie es war als neue Schöpfung auf der Erde. König David wird kommen und sagen, ey, erzähl mal, wie war denn das als neue Schöpfung? Ah, das war super. Wir waren immer angegriffen und total depressiv. Oh, der Teufel war so stark, das kannst du dir nicht vorstellen. Und er sagt, David, ich habe den Goliath platt gemacht. Ah, der war nicht so groß. Wie groß war der? Oh, Alter, oh. Nein, du versteht ihr, wir haben so viel mehr. Wir haben so viel mehr vom Vater gekriegt. Nächster Vers. Okay, niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Hier ist der Schlüssel im Evangelium. Alles von Gott ist völlig unverdient. Du kannst dir nichts, sag mal nichts, nichts verdienen bei Gott. Ist unmöglich. Es gibt nicht die Stufen der, ihr wisst schon, okay? Es ist ein unverdientes Geschenk Gottes, völlig aus Gnade und Liebe. Und letzte Woche haben wir gehört, Liebe ist völlig bedingungslos. Sobald eine Bedingung daran geknüpft ist, ist es Manipulation und nicht mehr Liebe. Amen. Halleluja. Aber Gott hat uns dieses Geschenk gegeben. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Seht ihr das? Wenn es einen einzigen Menschen gegeben hätte, und es gab viele, die das von sich behauptet haben, so wie der reiche Jüngling. Ich habe das ganze Gesetz gehalten, von klein auf, ich bin ein ganz toller Teacher. Kriege ich jetzt eine Auszeichnung von dir, Jesus? Und ihr wisst ja, was er gesagt hat. Geh, verkauf alles. Und gäb's den Armen, dann ging er traurig hinweg. Jesus traf ihn genau da, wo die Baustelle war. Aber er fand sich ganz toll. Es gibt viele, die sich toll finden. Es gibt viele, und die Bibel sagt, viele falsche Christusse werden kommen und sagen, ich, hier bin ich, hier ist es. Aber wenn jemals einer das Gesetz erfüllt hätte, hätte Christus nicht sterben brauchen. Ein völliges Geschenk. Und Gott ist immer der, der uns beschenkt. Wisst ihr das? Früher habe ich immer gedacht, ich muss Leistung bringen und ich muss erfüllen und ich muss gut sein und ich muss es irgendwie schaffen. Aber Christus ist der, der uns reich beschenkt. Alles ist von Gott geschenkt. Alles ist uns geschenkt. Und jetzt gibt's ein Problem mit Religion. Religion sagt dir, du kriegst gar nichts geschenkt. Religion sagt dir, du musst es dir verdienen. Religion sagt, du musst gut sein, dass Gott dich liebt. Du musst dies sein und jenes. Alle Ideen, die es da gibt, musst du sein, damit du von Gott geliebt bist, damit du von Gott errettet wirst und so weiter. Das hat aber mit dem Evangelium nichts zu tun. Wisst ihr, und da stößt das Evangelium immer wieder an die Grenzen. Und ich merke, dasselbe, was bei Jesus damals war, ist dasselbe, was heute ist. Wenn du einem Sünder sagst, dass Gott ihn liebt, so wie er ist, und dass er ihn rausretten will, der wird sich nie beschweren. Die Religiösen, die so viel für Gott getan haben aus ihrer Sicht, die werden sich beschweren und sagen, wie, das war alles umsonst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die regen sich auf und die waren auch genau die, die Christus gekreuzigt haben. Die haben Jesus gekreuzigt, die Religion hat Jesus gekreuzigt, nicht die Sünder. Und es ist heute dasselbe, genau das Gleiche. Halleluja, wir sind erlöst und es ist so genial. Gehen wir mal in 3 ab Vers 1. Und Paulus hatte damals dasselbe Problem mit den Christen in Galatien, wie wir heute Morgen mit den Christen in Heidelberg. Warum wollt ihr Christen in Heidelberg das nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen Augen gesehen? Weiter. Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Seht ihr, das Evangelium ist immer die Botschaft des Glaubens. Nicht das Gesetz erfüllen. Aber wisst ihr, was so krank und so pervers ist? Dass Menschen sich aus der Welt wie du und ich bekehren in das Reich Gottes. Und dann hören wir wieder lehren, wir müssen das Gesetz erfüllen. Obwohl wir ja gerade vom Gesetz erlöst worden sind. Merkt ihr die Perversität da drin? Und ich bin nicht gegen das Gesetz ist gut. Paulus schreibt es auch, das Gesetz ist gut. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Nämlich indem er selber ans Kreuz ging und die Strafe erlitt, die das Gesetz fordert. Amen. Und viele, wir alle von uns, auch ich heute Morgen, haben immer noch Gesetz in unserem Denken. Ob wir es zugeben oder nicht. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Nicht so arg bei uns, aber bei den anderen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja, wir sehen der Splitter und der Balken. Ja, ist wirklich wahr. Aber hier siehst du das. Du hast den Geist Gottes nicht empfangen, weil du toll warst, weil du Leistung gebracht hast. Gesetz ist immer Leistung. Tun. Sondern aus einzig und allein aus dem Glauben heraus, weil du geglaubt hast, dass Christus den Preis am Kreuz bezahlt hat. Hat Gott gesagt, Halleluja, ja, das gefällt mir, Amen, da stelle ich mich dazu. Korrekt oder nicht korrekt? Nächster Vers. Wie könnt ihr nur so blind sein? Wisst ihr, wer blind macht? Mr. S. Und das Gesetz macht blind. Das Gesetz macht blind. Amen. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Männer, die drumherum standen bei der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist, alle die waren, die auch schon mal bei ihr waren. Wenn ihr ganz ehrlich seid, ich möchte keine Antwort jetzt, keine Finger sehen. Wir regen uns am meisten über die Leute auf, die genau dasselbe tun wie wir. Oder getan haben. Die schlimmsten Nichtraucher sind ehemalige Raucher. Die schlimmsten Schlanken sind ehemalige Dicke. Soll ich weitermachen? Die schlimmsten Gerechten sind ehemalige Sünder oder Ungerechte. Ja, wir sehen das und oh, wir regen uns auf und wir richten das und wir sind sofort dabei. Wer macht blind? Das Gesetz macht blind. Das Gesetz ruft, steinigt sie. Jesus schrieb was in den Sand. Keiner von uns weiß was. Ich kann mir vorstellen, dass es die Namen waren all derer, die bei ihr waren. Und er hat gesagt, wer ohne Schuld ist, werft den ersten Stein. Wupp, waren sie alle weg. Und was hat Jesus gemacht? War sie schuldig nach dem Gesetz? Ja oder nein? Sie war vollkommen schuldig nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Aber was tat Jesus? Er sagte, wenn die dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Amen. Und die Bundeslade ist schon das Herz Gottes offenbart. In der Bundeslade liegen die Gesetzestafeln. Und oben drüber ist der Gnadenthron. Was thront über was? Die Gnade über dem Gesetz oder das Gesetz über die Gnade? Was thront über was? Die Gnade über dem Gesetz. Deswegen sagt die Bibel, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Also gibt es keine Sünde mehr, die dich trennen kann von Gott. Weil Gott immer die Gnade drauf tut. Versteht ihr? Seid aber nicht begeistert. Schade. Soll ich euch was anderes predigen? Soll ich euch sagen, ihr seid verdammt, die Zehnerkarte ist voll, jetzt ist rum, gleich geht die Hölle auf, oder was wollt ihr hören? Amen. Und hier schreibt Paulus den Galatern, die schon mal in die Freiheit geschmeckt haben. Versteht ihr? Wenn du in die Freiheit des Geistes kommst, der Geist macht was? Frei. Er führt dich hinein in das Wort, in die Gnade, in die vollkommene Erlösung, und da hat der Teufel keine Möglichkeit mehr. Wenn du verstanden hast, dass du erlöst bist, bist du erlöst. Stell dir vor, du hast im Dritten Reich gelebt als Jude. Wer war denn alles gegen dich? Alle. Und jetzt stell dir vor, du flüchtest in die USA und du kommst in New York an, du steigst vom Boot und du machst so einen tiefen Atmen und sagst, oh Gott, ich bin frei, ich bin gerettet. Stimmt's? Richtig? Seid ihr bei mir? So. Wie viel Macht hat der Hitler und seine Schergen über dich? Keine. So müsst ihr euch das vorstellen. Du bist rausgerettet, Bärbel hat's vorhin gebetet, du bist versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Von dem Reich des Satans in das Reich des Sohnes, okay? Jetzt gibt's für den Teufel nur noch eine Möglichkeit, dich zu erreichen. Indem er seine Geheimagenten rüberschickt, die zu dir gehen und sagen, wir wissen, dass du Jude bist. Wir haben dich auf dem Bildschirm. Wir kriegen dich. Martin hat jetzt ein Problem. Was muss er jetzt machen? Er muss eine Entscheidung treffen. Er muss sagen, oh je, jetzt sind sie auch hier. Ich bin doch nicht frei. Alles umsonst. Oder er sagt, ihr könnt mir hier gar nichts, Freunde. Hier ist ein anderes Reich mit einem anderen König. Hier herrscht ihr nicht. Amen. Und das ist der Unterschied zwischen dem, der glaubt, und dem, der zweifelt. Ein Zweifler empfängt wie viel? Nichts. Amen. Du musst dem Teufel sagen, ich gehöre nicht mehr dir. Ich bin versetzt in das Reich des Sohnes. Mein Schuldschein hängt am Kreuz. Alles ist bezahlt. Amen. Aber wenn der Teufel zu dir wieder mit Verdammnis kommen kann, sagen, das ist noch nicht bezahlt. Was geht los? Die Spirale wie früher. Die Abwärtsspirale. Verdammnis, Traurigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung. Todessehnsucht. Seht ihr? Wer hat die Macht, wie dein Leben weitergeht? Wer ist dein größter Dirigent? Nein, du selber. Du bist dein Dirigent. Du entscheidest, wie dein Leben sich entwickelt. Nicht Jesus, nicht dein Pastor, niemand. Du entscheidest es. Selbst wenn ich hier Mist predige, musst du es in der Bibel lesen, und wenn der Thomas Mist predigt, dann lauf weg. Ja, ist die Wahrheit. Du musst es im Wort sehen. Und wenn es da nicht steht, willst du es nicht. Amen. Aber wenn es da steht, musst du es wollen. Du musst es nehmen, leben und sagen, ja, Halleluja, das gehört mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Amen. Der Preis ist bezahlt. Halleluja. Und hier hat Paulus dasselbe Problem. Wir können nur so blind sein. Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Das versuchen viele Christen. Obwohl sie in die Gnade gekommen sind, angefangen haben, die Gnade zu schmecken, wollen sie aus eigener Kraft gut leben. Das schaffst du nicht. Deswegen sagt das Wort Gottes, die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Warum? Weil wir Gnade brauchen. Leute, wenn das da draußen gepredigt würde, seit 2000 Jahren, hätten wir nicht so eine Christenheit, wie wir sie haben. So eine unattraktive, mit sich selbst beschäftigen, mit sich selbst bemitleidenden, seine eigenen Wunden leckende Christenheit. Sondern wir hätten eine kraftvolle Christenheit, die rausgeht, das Evangelium predigt, zeigt, wer sie ist. Amen. Nicht in Stolz, sondern in Demut, aber bestimmend. Amen. Was, du bist krank, komm her, ich bete. Was, du bist krank, oh Moment, ich muss mal kurz zu meiner Frau. Schnell, Schatz, fahr. Wir flüchten nicht mehr, sondern wir bleiben stehen. Amen. Okay, nächster Vers. Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben, sagt Paulus. Die Gefahr ist immer wieder da, selbst wenn man Großes mit Gott erlebt hat, und du wieder so unter Gesetz kommst, fällst du wieder unter Druck. Gesetz ist Druck. Gesetz ist Druck. Wisst ihr, wenn meine Frau mir glaubt, da kann ich mit meinen Jungs abends weggehen Und sie wird nicht am nächsten Tag mein Handy kontrollieren und wird mir hinterher telefonieren oder einen Detektiv beauftragen und gucken, wo der Ulle rumspringt. Das ist das Gesetz. Das Gesetz traut dir nicht über den Weg. Weißt du das? Das Gesetz braucht Kontrolle. Und ein Gesetz bringt immer eine Diktatur hervor. In einer Diktatur gibt es keine Freiheit. In der DDR gab es keine Freiheit. Im Dritten Reich auch nicht. Da wirst du überwacht. Und ich denke, das ist so interessant, wie das im Reich funktioniert hat. Wo einer den anderen überwacht hat, gab den Blockwart, den Hauswart, die Stasi-Leute und jeder hat den anderen verraten. Wisst ihr, das erlebst du manchmal in Gemeinden, wo du reinkommst als Gast und du spürst so eine Atmosphäre, die ist so widerlich und du weißt gar nicht, was hier los ist. Und alle sind unfrei und alle beobachten nur den anderen und war der auch im Gebet da, oh, der kam zu spät und dies und all solche Pillepalle. Das ist eine Diktatur, Leute. Ihr wisst ja, Freiheit braucht Disziplin. Da muss man sich selber disziplinieren, pünktlich zu sein. Aber ich mir doch egal, wenn ihr mal zu spät kommt, das ist doch nicht der Weltuntergang. Versteht ihr? Das ist doch nicht die Bescheinigung, dass du richtig bist. Das, was du redest, was aus deinem Herzen kommt, das bescheinigt, ob du richtig bist. Ob du liebevoll bist zu den Menschen. Ob du das kleine Einmaleins kannst. Ob du bereit bist, Menschen so zu lieben, wie sie sind. Und deswegen sage ich euch so oft, hier ist die Spielwiese. Wenn wir es hier nicht können, brauchen wir nicht rausgehen evangelisieren. Das ist Blödsinn. Wenn du deine Geschwister hier nicht lieben kannst, wie sie sind, was willst du draußen? Die Sünder, die sind noch schlimmer. Stimmt es? Und manchmal haben wir hier auch Leute, die sehr herausfordernd sind. Aber das gehört halt zum Programm dazu. Wenn wir früher im Autohaus Autos gekauft haben, so Kontingente, 15 Autos, da waren 5 Autos super, 5 waren Schrott und der Rest war so mittelmäßig. Und da musst du gucken, dass du mit den 5 Guten so viel rausholst, dass das Defizit der Schlechten sich neutralisiert. Amen. In der Gemeinde hast du das auch. Du musst gucken, dass du mit den 5 guten Fürbittern die Gebetslosigkeit der 5 Nichtbeter irgendwo kompensierst. Aber nicht, um sie zu verurteilen oder sie zu demütigen oder sie zu brandmarken. Nein, weil es vorwärts gehen muss. Amen. Und sie anzuzünden, damit sie selber brennen und sagen, jo, wir haben es verstanden, ohne Gebet geht's nicht. Okay, nächster Vers. Ich frage euch darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Amen. Glauben bringt Wunder hervor, nicht das Gesetz. Weiter. Ich muss ein bisschen schneller drüber, weil es einige Verse sind. Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Mhm. Am 12.05. vor ein paar Sonntagen habe ich hier gepredigt. Und ich nannte diese Predigt Abraham sah Christus. Und als ich im Internet war, Gelmeli, haben gleich ein paar geschrieben, ein Heuchler, ein Lügner, Blasphemie. Dabei habe ich euch vom Wort her bewiesen, Abraham sah meine Tage, sagte Jesus, und er freute sich. Abraham sah Christus am Kreuz. So wie David Jesus am Kreuz sah. Und auch Mose sah Jesus am Kreuz. Nicht nur einer, aber es war prophetisch. Sie sahen, dass der Messias kommen wird, dass die Erlösung kommen wird. Amen. Und ich habe euch gesagt, warum war Abraham sofort bereit, seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, den zu opfern? Sofort. Wer von euch würde sofort einen Altar bauen, ein Messer nehmen, sein Kind drauflegen und zustechen wollen? Wer von euch? Warum macht es Abraham? Einfach so. Wir haben es gelesen, er sagte sich, Gott kann von den Toten auferwecken. Warum sagt es Abraham? Weil er Christus von den Toten auferstanden sah. Davor, bis zu Abraham, gab's keine Totenauferweckung, nicht eine einzige. Warum konnte Abraham auf Neudeutsch so gechillt sein und Gott sagen, okay, machen wir, komm, geht in Ordnung. Jeder von uns hätte doch diskutiert, Gott muss das sein, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du hast mir den Sohn der Verheißung und du hast gesagt, wie die Sterne und das ist ja die Verheißung hin, wenn ich den jetzt umbringe. Wir hätten diskutiert, sind wir ganz ehrlich. Warum war Abraham so schnell dabei? Weil er sah, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Ist das nicht gigantisch? Und dann habe ich verstanden, und das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, Abraham, dem sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, ist nicht der Glauben, dass es Gott gibt. Den haben viele Menschen, selbst der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Abraham glaubte an den Messias. Das war der Glaube, den Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet hat. Und das sehen wir durch und durch. Und den Glauben segnet Gott bei ihm und sagt, deine Nachkommen werden so viel sein wie das Sand am Meer. Welche Nachkommen? Die, die an Christus glauben. Nicht irgendwelche. Die Juden sind das kleinste Volk der Welt. Das sind doch nicht wie Sand am Meer. Amen, seid ihr bei mir. Bin ich zu kompliziert heute Morgen, oder? Erinnert euch einmal daran, was gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Nächster Vers. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen Abrahams sind alle, die glauben. Lüge ich euch an oder bestätigt hier schon wieder? Glauben. An was? An was glauben wir denn? An Christus. Das ist der Glaube, den Gott zur Gerechtigkeit rechnet. Schon im alten Bund manifestiert. Schon von Anfang an, Leute. Je mehr ich verstehe aus dem Wort, desto begeisterter bin ich. Ich sehe den Heilsplan Gottes, die Güte Gottes schon ganz am Anfang. Wow. Ist es nicht der Hammer? Weiter. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Seht ihr das? Gott macht ein Experiment, obwohl es keins war, aber ich nenne es mal so, mit den Juden. Gott sagt es sich, ich nehme ein Volk aus der Menschheit und versuche sie zu heiligen, dass sie heilig leben und die anderen evangelisieren. Wisst ihr, was die Juden gemacht haben? Gott hat sie geheiligt und haben sie gesagt, wir sind besser als alle anderen. Fasst uns ja nicht an. Sie haben keine Gemeinschaft mehr mit den Menschen wollen. Das machen übrigens auch manche christlichen Sekten. So sind die Klöster entstanden. Markus 16 geht hin in die alle Welt und predigt das Evangelium. Was machen manche daraus? Wir bauen ein Kloster und mauern uns ein und lassen die Sünder ja nicht zu uns. Jesus war immer bei den Sündern. Sünder sind nicht gefährlich. Christen, die brennen, sind gefährlich. Amen. Halleluja. Die Heilige Schrift selbst hat schon hingewiesen durch Abraham, dass er durch Abraham alle Völker segnen will. Den Glauben des Abraham, der bereit war, seinen Sohn zu geben, prophetisch, ein prophetischer Akt, damit Gott seinen Sohn geben kann. Ist der Oberhammer, Leute. Ist Abraham besser als Gott? Niemals. Deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben, weil Abraham auch bereit war. Und Gott ist immer besser als jeder Mensch, oder? Halleluja. Durch den Glauben retten wird. Nicht durch Religion. Seht ihr das? Nicht durchs Gesetz, durch den Glauben. Durch den Glauben rettet Gott. Gott verkündigte schon Abraham die gute Botschaft. Hier steht's. Gott verkündigte Abraham die gute Botschaft. Welche? Christus. Und sonst gar nichts. Christus ist die gute Botschaft. Halleluja. Amen. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Durch wen werden wir gesegnet? Durch Christus. Durch Christus, durch den Glauben an Christus haben wir den vollkommenen Segen. Wenn ich manchmal in anderen Gemeinden diene, kommen immer die Leute hinterher und sagen, segne mich, Bruder. Sag ich, kann ich nicht. Ich kann niemand mehr segnen. Weil gesegneter, wie du jetzt bist, wirst du niemals werden. Ich beraube dich, wenn ich sage, ich segne dich. Wisst ihr das? Das ist das Krasseste, was es gibt. Letztes Jahr habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich das annehmen konnte, weil ich dachte, wo ich das im Buch gelesen habe, der spinnt. Wir sagen doch alle, der Herr segne dich. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache den Segen, den Martin jetzt hat. Wie gesegnet ist Martin jetzt? Vollkommen. Von Christus vollkommen gesegnet. Wenn ich sage, Martin, der Herr segne dich, dann nehme ich seinen jetzt aktuellen Segen und schicke ihn in die Zukunft. Irgendwann, wann das sein wird, weiß keiner. Wenn wir segnen können, sind die Ungläubigen. Die können wir segnen. Aber es gibt keine einzige Bibelstelle, könnt ihr selber nachlesen, im Neuen Testament, wo steht, wir sollen uns einander segnen. Gibt's nicht. Guckt selber, forscht selber. Ich war selber schockiert, wo ich das gehört habe und gelesen habe. Aber wir sagen alle, der Herr segne dich. Ich schreibe, wenn jemand Geburtstag hat, schreibe ich nicht mehr, sei gesegnet. Ich schreibe jetzt, genieße deinen Segen. Leute, das ist wirklich wahr. Aber forscht es selber. Amen. Nur zwei Stellen habe ich gefunden im Neuen Testament, wo Gott sagt, segnet die Ungläubigen. Das waren Nichtgläubige, die wir segnen können. Unsere Nachbarn, unseren Arbeitgeber, die können wir alle segnen. Amen. Aber dich kann man nicht mehr segnen. Leute, auch das ist ein Trugschluss, der in vielen Köpfen der Christen rumschwirrt. Oh Bruder, segne mich. Oh, ich fahre zu Benny hin, wenn der mir die Hände auflegt und mich segnet, dann klappt's. Ich gehe zu Reinhard Bonnke. Nein, das alles brauchst du nicht. Du bist genauso gesegnet wie Reinhard Bonnke. Und wie Benny hin und wie alle anderen. Amen. Wenn das in dein Herz fällt, da wirst du noch freier. Heute Morgen gibt's Rohrreinigung. Amen. Okay. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Weiter. mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute. Auch das habe ich im 12. Mai euch gesagt. Hat Abraham unerschütterlich Gott vertraut? Nein, hat er gar nicht. Er hat dauernd gelogen. Er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Er hat ein paar Mal gelogen. Ja, dann lügt jetzt das Wort Gottes, oder? Es geht nicht darum, dass Abraham aus sich heraus glaubte, sondern er glaubt an wen? Prophetisch an Christus. Und das genügt. Auch wir glauben an Christus und trotzdem zweifeln wir oft. Richtig? Manchmal klopft Krankheit an unsere Türe und andere Dinge, wo wir zweifeln. Bist du dann ungerecht? Nein, denn Gott sieht nicht deinen Glauben, sondern den Glauben des Christus in dir. Und der kann nicht versagen. Das ist der Unterschied. Amen. So, und aber hier heißt es, wir werden gesegnet, ebenso glauben wir wie er. Mit dem Glauben des Christus. Der ist unerschütterlich. Okay, weiter. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Ups. Jetzt haben alle die Leistung bringen, ein Riesenproblem. Sie fallen aus der Gnade. Seht ihr das? Wenn ihr mir nicht glaubt, lest, was im Wort Gottes steht. Bei Luther steht es übrigens auch nicht viel anders. Wenn ihr meint, es ist Hoffnung. Wer das Gesetz halten will, ist unter einem Fluch, nämlich unter dem Fluch des Gesetzes. Wenn du aber das Gesetz nicht mehr halten willst, bist du unter der Gnade, bist du frei. Und in der Gnade bekommst du Lust, das Gesetz zu halten. Wenn ich mit Bärbel zwangsverheiratet werde, dann sagt das Gesetz, ich muss sie lieben. Aber ich will die Olle nicht. Ich mag die nicht, gefällt mir nicht, wäre nicht mein Typ. Da habe ich ein Problem. Aber das Gesetz sagt, du hast unterschrieben, du musst. Mein Vater hat mich mit ihren Eltern da, ne, und gutes Geschäft. 5 Kamele und 3 Ziegen. So, jetzt habe ich ein Problem, richtig? Vom Gesetz her muss ich, aber ich will nicht. Und das ist das Problem, was die ganze Menschheit hat. Das Gesetz, unterm Gesetz musst du, aber du willst nicht. Weil in dir das Fleisch rebelliert. Dein Fleisch rebelliert gegen das ganze Gesetz. Hat keinen Bock darauf. Deswegen musste Christus kommen und du musstest die neue Geburt werden, die wiedergeborene Christ werden, von neuem geboren werden, in deinem Geist. Und der konnte Gott, die Liebe Gottes in dein Herz ausgießen. Und die Liebe Gottes ist vollkommen ausgegossen, weißt du das? Ich habe früher immer geglaubt, ich liebe nicht genug. Ich muss irgendwo hin, wo so ein Liebesseminar ist. Bis irgendwann der Herr mir sagte, Thomas, ich habe die Liebe ausgegossen in dein Herz. Du musst sie nur rauslassen. Das ist wie 1 Million auf der Bank, du musst nur abheben. Und ich bitte Gott immer um 10-Euro-Schein. Und er sagt, heb doch ab. Hier gab es Menschen, die gingen mir so auf die Nerven, das kannst du dir nicht vorstellen. Da habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, ich kann die nicht lieben, das Feuer vom Himmel fallen. Ich übertreibe jetzt. Oh, euch zuliebe. Und dann sagt der Herr, lieb sie doch. So, ich kann nicht. Und dann hat er gesagt, du sollst nicht mehr sagen, du kannst nicht. Du sollst anfangen zu sagen, ich kann. Und habe ich mich entschieden. Und dann nächsten Sonntag so, komm her. War alles weg. Ich war noch derselbe Thomas. Aber ich habe angefangen abzuheben aus dem Schatz in meinem Herzen. Amen. Du kannst jeden Menschen lieben, ist möglich. Nur meine Entscheidung macht es möglich oder nicht möglich. Ich brauche nicht mehr Liebe von Gott. Gott hat seine Liebe ausgegossen in mein Herz. Amen. Und es ist so fantastisch, Leute. Und Jesus, das habe ich euch schon so oft gesagt, da geht noch einer drauf, der sagt, liebe deine Feinde. Oh, jetzt wird's aber unverschämt hier. Das stand aber nicht im Bewerbungsschreiben, dass ich auch noch die Feinde lieben muss. Die Stellenbeschreibung habe ich anders gelesen. Ich habe gelesen, ich werde reich und mir geht's hier alle Tage meines Lebens gut. Nicht ganz, aber fast. Amen. Okay. Der steht unter einem Fluch, der das Gesetz halten will. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Jetzt wisst ihr, warum es ganz vielen Christen schlecht geht und die nicht verstehen, warum. Weil die sich selber unter einen Fluch bringen. Weil sie das Gesetz halten wollen. Und jetzt wisst ihr auch, warum manche Gemeinden auch Schwierigkeiten haben zu wachsen oder weil die Leute da drin aussehen, wie wenn sie von der Beerdigung kommen. Ist das wahr? Ich war früher auch vielleicht so. Erst seit ich die Gnadenlehre verstehe und das Wort immer tiefer verstehe, verstehe ich die Zusammenhänge. Und es macht mich frei. Das ist das Gute, was wir haben. Die gute Botschaft. Amen, die frei macht. Und da kann dich keiner mehr, ich sag's jetzt ganz krass, verarschen. Mich kann keiner mehr verarschen. Kein Prediger dieser Welt kann mich mehr mit irgendwas belasten. Ich weiß, wer ich bin. Und der Teufel weiß langsam, wer ich bin. Ich frage mich, warum der mich immer hier so mega angreift in dieser kleinen Gruppe. Wir müssen hier irgendwie ein Hotspot sein. Irgendwas muss hier sein, was denn jedes Mal auf uns so fokussiert, das nicht normal ist. Die Kämpfe, die ich seit 9 Jahren erlebe, ist nicht normal, was hier abgeht. Wenn ich das anderen Pastoren erzähle, ich habe Freunde in Australien, Pastor in England, 2 in Amerika, wenn ich denen anrufe, sagen die, ja, was machst du denn? Sag ich, ich weiß es doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass ständig solche Kämpfe habe und solche Dinge hier abgehen. Irgendwas muss ja hier richtig sein oder wir sind komplett falsch. Oder? Dass der immer so fokussiert ist. Aber ich glaube, wir haben hier was. Wir haben hier einen Schatz, nämlich die Freiheit. Nichts macht einem Diktator mehr Angst, wie Menschen, die Freiheit haben. Nichts macht einem Gesetzeslehrer mehr Angst, wie einer, der weiß, wer er ist in Christus. Weil seine Sprüche gehen nicht mehr. Wenn du einmal die Freiheit geschmeckt hast, glaubst du den Mist nicht mehr. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann. Jetzt zerstöre ich dein ganzes Bild heute Morgen. Es tut mir echt gar nicht leid. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Niemand kann durchs Gesetz Anerkennung finden. Ich treffe immer wieder Pastoren und andere, wo, Thomas, wie oft hast du schon die Bibel durchgelesen? Sage ich noch kein einziges Mal. Thomas, haben deine Frau lange Haare in der Gemeinde? Tragen die ein Kopftuch? Sag ich, weiß ich nicht, gucke nicht so genau hin. Haben die Röcke an? Und wie lang sind die? Sind die bis übers Knie? Sag, es interessiert mich nicht. Dann laufen sie weg und gucken mich an, wenn ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Aber mein Tag bleibt gut. Ich lasse mir keine Last mehr auflegen. Amen. Wenn du den Rock bei einer Frau nicht anständig findest, dann musst du mal gucken, was in deinem Kopf abgeht. Amen. Und dann schauen wir, wie wir das der Frau beibringen, dass sie vielleicht ihre Knie bedeckt. Wenn es denn notwendig ist. Amen. Und mehr möchte ich das gar nicht weiter ausführen. Halleluja. Okay. Es gibt keine Anerkennung, sag mal keine. Wer kommt nochmal? Es gibt keine Anerkennung bei Gott durch das Gesetz. Denn schon der Prophet Habakuk sagte, nur wer Gott vertraut, wird leben. Der Gott vertraut, wird leben. Amen. Nächster Vers. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Das habe ich dir vorhin gesagt. Kannst du dich erinnern? Das Gesetz fragt nicht nach Glauben. Im Gesetz brauchst du keinen Glauben. Du musst nicht glauben, wenn das Gesetz sagt, so ist es. Da musst du nichts glauben. Du musst es nur tun. Und wenn du es nicht tust, kriegst du die volle Härte des Gesetzes. Da muss man nichts glauben. Amen. Wenn da unten Parkverbotsschild ist und ich sage, ich stehe mich jetzt dahin, weil ich der coole Checker bin, da brauche ich keinen Glauben dazu, dass da jemand kommt und ein Zettelchen schreibt. Da wird jemand kommen und ein Zettelchen schreiben. Und das nur für mich. Und wenn ich mich nicht um das Zettelchen kümmern mag, weil ich der coole Checker bin, werde ich die volle Härte des Gesetzes erleben. Ist das richtig? Ich brauche keinen Glauben. Das ist das Perverse. Leute, die im Gesetz wandeln, denken sie glauben. Ich glaube Gott, Bruder, ich halte das ganze Gesetz. Nein, eben nicht. Merkt ihr? Oh, ich spüre schon wieder ganz viel Geister hier so, die so in der Atmosphäre gegen mich, aber alles gut. Nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Nächster Vers. Macht aber nichts. Wisst ihr eigentlich, dass wenn du predigst hier, wenn ich hier predige, predige ich nicht nur euch, denn ich liebe euch. Ich predige ganz oft Mächten. Ich spüre ganz oft Mächte, die kommen, zuhören und dann gehen sie wieder. Manchmal kommt auch Mr. S. Der interessiert sich für deine Freiheit. Wenn du gefangen bist, interessiert er sich nicht, sondern er interessiert sich für die, die er wieder in die Gefangenheit führen kann. Glaubt ihr das? Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir. Warum? Warum ist der Geist des Herrn auf Jesus gewesen? Um was zu befreien? Gefangene. Wisst ihr, Jesus schließt immer die Zellentüre auf. Aus der Zelle rausgehen musst du selber. Ich kenne Geschichten von Gefängnisinsassen, die waren 30 Jahre im Knast, dann waren sie eine Woche draußen, dann haben sie geklingelt und gesagt, ich will wieder rein, ich komme draußen nicht klar. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Dann haben sie eingebrochen, sich erwischen lassen, selber die Polizei gerufen, damit sie wieder rein können. Die haben sich so an ihre Zelle gewöhnt und konnten mit der Freiheit nicht umgehen. Wisst ihr, manchmal denke ich, manche Christen sind so. Die sitzen 30 Jahre in der Gemeinde und wärmen einen Stuhl, immer denselben, und weh, du sitzt da drauf. Meine erste Gemeinde, wo ich mich reinbekehrt habe, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt, setze ich mich ziemlich vorne hin, dachte ich, vorne ist cool, da bin ich nicht abgelenkt. Da kommt so eine Oma, sie sitzen auf meinem Stuhl. Ja, da war ich noch ein bisschen anders drauf für heute. Sei, wo steht denn das? Ja, ich sitze hier jeden Sonntag, ist ja schön für Sie. Aber da war ich noch nicht ganz so lieb wie heute. Mir ist gleich aufgefallen. Aber wisst ihr, wir wärmen doch keinen Stuhl hier. Wir reservieren doch nicht einen Stuhl. Amen. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus was? Von dem Fluch des Gesetzes hat Christus dich was? Jetzt wiederholen wir es nochmal. Wer das Gesetz erfüllen will, ist unter einem Fluch. Und wer hat uns von diesem Fluch des Erfüllens des Gesetzes erlöst? Christus. Ihr seid gut. Ihr seid richtig, richtig gut. Also musst du nicht mehr das Gesetz erfüllen, sondern einzig und allein an Christus glauben. Oh, ist das gut? Halleluja. Das ist die neue Schöpfung. Amen. Das ist richtig gute Nahrung. Er hat dich erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Wann? Am Kreuz. Wie viel davon? Alles. Ganz, ganz wichtig. Weil der Teufel wird wieder kommen und sagen, das ist jetzt aber die Supersünde. Die war nicht dabei. Erstens gibt's die Supersünde nicht und zweitens ist alles dabei. Okay? Du hast all inclusive gebucht bei Jesus. Okay? Er hat diesen Fluch auf sich genommen, wie es vorausgesagt war, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Nämlich, nochmal, ihr habt verstanden, die Latte des Gesetzes liegt wie hoch? Unerreichbar für uns. Und diese Latte da oben sagt Tod, die schreit ganz laut Tod. Und Christus, der diese Latte da hingelegt hat, sagt, ich werde diesen Tod erfüllen. Das müsst ihr euch mal geben. Der, der die Latte so hochgelegt hat, weil er heilig ist, sagt, ich werde mit meiner Heiligkeit deine Unheiligkeit bezahlen, damit du meinen Platz der Heiligkeit einnehmen kannst und nichts mehr dazu tun musst. Religion sagt immer Jesus plus. Habt ihr das verstanden heute Morgen? Das Gesetz sagt immer, geht gar nicht. Wenn du einen Test schreibst unter dem Gesetz, da hast du lauter rote Striche nebendran. Null Punkte, null Punkte, null Punkte. Du kannst es nicht schaffen. Ist unmöglich. Ich hab's probiert, probier's. Oder spar dir die Zeit und glaub mir einfach. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Habe ich euch angelogen mit Abraham oder seht ihr es jetzt? Den Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, welcher Segen? Wer weiß es noch? Den Glauben an Christus. Das ist der Segen, nicht der Fluch. Der Segen, nicht der Fluch. Okay? Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, als Verheißung, eine Zusage ist eine Verheißung, ist noch nicht da, aber ist ein Versprechen. Und Gott kann nicht lügen. Okay. Sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern, nicht nur den Juden, weil die haben ja versagt, die haben sich ja abgesondert. Die waren die Superheiligen und die anderen waren die Sünder. Das triffst du heute noch in manchen Gemeinden, das sind die Superheiligen und die anderen sind die Sünder, kommen ja nicht zu nahe. Allen Völkern geschenkt werden und durch den Glauben an Christus werden wir alle den Geist Gottes empfangen, wie es Gott versprochen hat. Haben wir das? Amen. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Nächster Vers. Es sind nicht mehr viele. Noch einer, glaube ich. Nein, das war es ja schon. Haben wir schon 14? War das 14? Gehen wir mal zurück. Oh, sorry. Oh, ich bin gut, oder? Halleluja. Du bist erlöst. Vollkommen erlöst. Ich möchte, dass du das heute morgens so in dir drin hast, wie ein Brandzeichen. Wie so ein Brandzeichen auf den Hintern, so, das so, wehgetan hat, dass du immer, wenn der Teufel kommt, sagst, ich weiß, hier, ich bin erlöst. Dass du es nicht mehr vergisst. Ja, oder wenn der Teufel kommt, sagt, na, Baby, und du, ich weiß, ich bin erlöst. Amen. Ich bin nicht mehr unter dem Fluch. Amen. Leute, warum predige ich das euch alles so? Ich habe bestimmt 10 oder 15 Jahre meines Glaubenslebens nur in Verdammnis verbracht und nur in Versuchen und nicht schaffen und niedergeschlagen und Selbstmordgedanken und betrübt. Amen. Wisst ihr, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es hat schon jemand das Rad erfunden. Wir haben das Wort Gottes schon. Wir müssen nochmal auf eine bessere Idee kommen. Wir haben die beste Idee. Nämlich die totale Erlösung in Christus Jesus. Was Besseres gibt es nicht. Das ist die gute Botschaft. Amen. Versteht ihr jetzt, wie krank es ist, den Leuten zu predigen, sie kommen in die Hölle? Das begeistert niemand. Ich habe mich nicht bekehrt, weil mir jemand gesagt hat, du kommst in die Hölle, weil du Sünder bist. Ich habe mich bekehrt, weil jemand zu mir sagte, Jesus liebt dich so, wie du bist. Ich konnte es ja kaum fassen. Was, der liebt mich? Mich, Drecksack? Und als ich anfing, das in kleinen Millimeter zu begreifen und gesagt habe, okay, ich lade Jesus in mein Leben ein, bup, wurde das aktiv. Gott schaute nicht auf den Dreck, wo ich herkomme oder aus dem Dreck, wo ich raus bin. Er schaute einzig und allein auf die Erlösung des Christus. Und das gilt bis heute. Amen. Und du musst dir eins merken, was der Teufel tut in deinem ganzen Leben, er wird dich immer nur an deine Vergangenheit erinnern. Merkt euch das, Leute. Da, wo du rauskommst, da will er dich wieder reinhaben. Das macht er mit mir, das macht er mit dir. Gott wird dich nie an deine Vergangenheit erinnern, immer nur an deine Zukunft. Und deine Zukunft ist gut. Dir kann nichts mehr passieren, du hast all inclusive. Amen. Ein Trinker, der sich bekehrt hat, wie will er denn zurückhaben? Mit Alkohol. Ein Junkie, der sich bekehrt hat, wie will er den zurückziehen? Mit Drogen. Eine Hure, die sich bekehrt hat, wie will er die zurückziehen? Mit demselben Mist wie vorher. Kennt ihr das Programm? Ich glaube, ihr kennt es alle. Wenn du vom Rauchen frei geworden bist, dann will er, dass du wieder anfängst zu puffen. Das ist sein Programm. Er hat nichts Neues. Er ist nicht kreativ. Er kann dich nur versuchen, zurückzuziehen ins Alte. Ich habe meine Momente gehabt, wo ich einsam war als Christ. Habe ich gedacht, ich gehe zurück zu den Rockern. Wir haben jedes Wochenende Spaß gehabt. Immer war Gaudi und was los. Bei Christen ist so langweilig. Sonntag Gottesdienst, unter der Woche Bibelabend. Sitzen alle da. Ich war in einem Hauskreis über Jahre. Da ging es immer nur über der Feind ist so groß und stark und der Feind sagt, Schwester, wie geht's dir? Es war im Schwäbischen. Schwester, wie geht's dir? Mir geht's gar nicht gut. Der Feind, die Woche wieder der Feind. Oh, der hat mir da eingefahren. Der Feind, was glaubt der Feind? Was der alles? Oh, der Feind. Und meine Kinder sind wieder krank. Der Feind. Oh, ich bin halt so dringend. Dann war das so ein 80-jähriges oder fast 80-jähriges Ehepaar, mit dem habe ich mich voll in die Haare gekriegt. Ich war ein halbes Jahr gläubig. Und da habe ich gelesen, Lukas 10, Vers 19. Ich glaube, jedem Christen gibt Gott so einen Bann an die Hand, wenn er sich bekehrt. Ein Bibelvers, der dich dein Leben lang begleitet. Meins war Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Dann bin ich da gesessen und gesagt, wir müssen dem Teufel nachtreten. Red nicht vom Feind. Wenn du vom Feind redest, dann kommt er, hat er zu mir gesagt. Ich weiß von letzter Woche vom Pastor, der hat über den Teufel gepredigt. Und dann zwei Wochen drauf habe ich die Geschichte, da war er tot. Der Teufel hat ihn geholt. Da bin ich da gesessen, Alter. Ich war Babychrist. Voller Eifer, aber wenig Weisheit. Dann habe ich gesagt, aber Lukas 10, Vers 19 sagt, ich habe Macht über alle Macht des Feindes. Sei jetzt still, haben sie zu mir gesagt. Red nicht mehr über den Teufel. Der Feind. Gell, Barbara? Unfassbar. Ich habe Jahre gebraucht, um den Mist aus meiner Birne zu kriegen. Der Feind. Heute habe ich Spaß darüber, aber damals, der Feind. Hast du das gehört? Hast du das gespürt? Da ist ganz kalt war im Raum. Der Feind. Ich mach mal den Kühlschrank zu und dann geht's wieder. Meine Güte, du. Ei. Okay. Alright. So, ich habe noch eine schöne Bibelstelle für euch. Darf ich die noch? Das wird gut. Ach so, ich muss ja sagen, gell? Galater 4 ab Vers 4. Ah, Halleluja. Jetzt machen wir noch schön den Deckel aufs Töpfchen, oder? Galater 4, 4. Also, pass auf, was hier noch steht. Das macht den Deckel noch rund. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Also die Zeit, wann Christus kommen sollte, war von Gott festgesetzt. Bis dahin alles auf Verheißung, danach alles aus Glauben. Okay? Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes, was? Unterstellt. Leute, das ist immens wichtig, dass ihr das versteht. Christus war nicht nur Gott, er war auch Mensch. Er wurde versucht mit denselben Versuchungen wie wir, aber ohne Sünde. Die Frauen fanden ihn toll. Die Männer fanden ihn auch toll. Wenn ihr versteht, was ich sagen will. Die Finanzen waren da. Die Leute, die ihn angehimmelt haben, waren da. Die Leute, die ihm gesagt haben, mach doch so, mach doch so. Die Juden dachten, er macht jetzt eine jüdische Armee und wirft die Römer raus. Alle möglichen Strömungen und Erwartungen kamen ihm entgegen. Aber er kannte den Plan des Vaters. Er wusste, wozu er geboren wurde. Wozu wurde Christus geboren? Um zu sterben. Musst du dir mal geben. Der Sinn seines Geborenseins ist sein Tod. Das ist heftig. Aber das hat er auch für uns getan, weil wir alle sterben. Aber er wusste, wir sind verloren in Ewigkeit, wenn er nicht ans Kreuz geht und für uns stirbt. Sie wollten Jesus ein paar Mal töten, aber sie konnten nicht. Denn sein Tod war vorherbestimmt am Kreuz. Sie haben ihn mal aus der Synagoge raus und wollten ihn den Abhang hinunterwerfen. Und dann ging er mitten durch sie durch. Sie durften nicht, nur was ihnen erlaubt war. Jesus hat mal gesagt, sie haben mir nicht das Leben genommen, ich habe es gelassen. Das ist ein Riesenunterschied. Die Römer hätten keine Nägel gebraucht, damit Jesus am Kreuz bleibt. Seine Liebe wäre stark genug gewesen für dich. Auch ohne Nägel, weißt du das? Halleluja. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Hätte Christus ein einziges Mal, hör mir gut zu, ein einziges Mal das Gesetz gebrochen, hätte er nicht mehr getaugt als Opfer. Wisst ihr, dass die Juden seit 2000 Jahren nach den Kühen suchen, die man braucht für das Opfer? Das sind rothaarige Kühe, die dürfen maximal 5 andersfarbige Haare haben. 5. Im Fell einer Kuh. So perfekt muss diese Kuh sein, damit sie als Opfer für Gott taugt. Versteht ihr, wie krass das Gesetz ist? Die Forderungen des Gesetzes? Jetzt, vor kurzem, wurde so ein Kalb geboren. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren. Wir sind in der Endzeit, Leute. Der Tempel wird bald wieder entstehen und das Opfer wird wieder eingeführt werden. Nach 2000 Jahren ist das erste Mal so eine Kuh geboren mit weniger als 5 ungleichen Haaren. Ihr müsst euch vorstellen, ich sag's manchmal, manche schockt es. Jesus pinkelte wie wir. Jesus ging auf die Toilette wie wir. Jesus schwitzte wie wir. Seid ihr bei mir? Er war Mensch. Er stand morgens vielleicht auch auf und hatte keinen Bock. Aber er sagte seiner Seele nicht, was du willst, sondern was der Vater will. Amen. 3 Jahre diente er. 30 Jahre ordnete er sich seinen natürlichen Eltern unter. Bei den Juden ist es so, du darfst erst öffentlich sprechen oder lehren, wenn du als Mann 30 Jahre alt bist. Das ist das Gesetz. Jesus ist nicht durch Zufall, hat er mit 30 angefangen zu lehren. Er ordnete sich dem Gesetz unter. Und er war Schreiner. Müsst euch vorstellen, da sitzen Leute auf einem Stuhl, den Jesus geschnitzt hat. Mann, wenn du das heute wüsstest, der heilige Gral, wir suchen den Gral. Der heilige Gral, verstehst du? Ein Stuhl, den Jesus geschnitzt hat, der würde heute bei Sotheby's, keine Ahnung, wie viel der wert wäre. Da würden Leute Heilungskräfte zuschreiben und keine Ahnung, was alles. Als das Blut am Kreuz spritzte und der römische Hauptmann einen Tropfen vom Jesu Blut abgekriegt hat, ging er auf die Knie und sagte, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Versteht ihr, was da passiert ist am Kreuz? Jesus bittet für die, die ihn gerade gekreuzigt haben. Die Liebe Gottes bittet für die, die, wie gut sind wir? Was soll ich vergeben? Frag schon 3 Wochen noch einmal. Und Jesus ordnete sich in allem seinen Eltern unter. Bis der Mann 30 Jahre alt ist, hat er alles getan, hat nicht einmal rebelliert gegen seine Eltern. Versteht ihr das Leben von Jesu? Wenn der Vater gesagt hat, hol mal Wasser, und Jesus hat gesagt, boah, nee, Gesetz gebrochen. So krass. Und Jesus erfüllte das Gesetz. Er war ohne Schuld. Er hat nie gemotzt, sich nie aufgelehnt. Er war in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Mit dem Herzen denkst du. Nie gegen seine Eltern. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 30 Jahre lang ordnet sich der allmächtige Gott 2 Menschen unter. Und der eine ist nicht mal sein Vater. Um dann mit 30 endlich in den Dienst zu gehen. Und 3 Jahre lang bei den super schlauen, intelligenten Jüngern zu sein. Ja, wo Mose und Elia auf dem Berg erscheinen und Petrus auf die glorreiche Idee kommt, Herr, sollen wir 3 Hütten bauen. Eine McDonald's, eine Burger King und einen Subway. Und der Vater im Himmel war so, dass er gesagt hat, hey, das ist mein Sohn, den sollt ihr hören. Mit anderen Worten, Schnauze halten, zuhören. Und selbst da nichts, wo Jesus sagt, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Selbst in diesen Stunden hat Jesus sich in seinem Herzen nicht versündigt. Versündigen wir uns, wenn wir zornig werden? Mannigfaltig. Mannigfaltig versündigen wir uns, wenn wir zornig werden. Deswegen sagt die Bibel ganz klar, der Zorn eines Mannes oder eines Menschen vollbringt nie, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Werden wir noch zornig? Ich will keine Hände sehen. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und unter den Forderungen des Gesetzes gestellt. Nächster Vers. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene, was waren des Gesetzes? Immer wann das Gesetz gepredigt wird, sagt Jesus, kommt eine Decke. Ihr müsst es verstehen, Leute. Ich fordere euch heute sehr heraus, ich weiß. Und es ist arg warm, mir auch. Aber sobald das Gesetz gepredigt wird, kommt eine Decke. Über Israel ist diese Decke bis zum heutigen Tage. Sie lehnen Jesus als Messias ab. Aber es kommt der Tag, wo diese Decke hinweggenommen wird. Schau dir Christen an oder Gemeinden, wo das Gesetz gepredigt wird. Es kommt eine Decke auf die ganze Versammlung. Und der Heilige Geist kann nicht mehr fließen. Ihr wisst ja, das Kreuz, die Horizontale, das Irdische mit dem Vertikalen des Himmlischen. Genau in der Mitte ist Jesus. Wenn du das Vertikale auslöscht durch eine Decke, fließt nichts mehr. Die Leute werden immer bitterer, immer zorniger, immer komischer und immer weiter weg von Christus. Religiösen Gemeinden sind der Horror. Sind wirklich der Horror. Meine Frau hat eine Kundin im Friseursalon, die ist von den Ältesten in der Gemeinde vergewaltigt worden, nacheinander. Mit 14, 12, so um den Dreh rum. Dann hat sie sich ihren Eltern anvertraut. Dann haben die eine Versammlung gemacht mit den Ältesten und dann haben die Ältesten gesagt, das müsst ihr euch geben. Die hat uns verführt. Dann wurde die aus der Gemeinde geschmissen und von den Eltern verstoßen. Die ist bei Barbara Kundin, wo die mitkriegt hat, dass Barbara gläubig ist, hat sie gesagt, ich will nichts mehr wissen. Nichts mehr. Weder von Gott noch vom Glauben noch von irgendwas. Kaputt, tot gemacht durch das Gesetz. Das ist das Gesetz, Leute. Wo die Eltern so eine Gehirnwäsche haben, dass sie die Täter in Schutz nehmen gegen ihr eigenes Kind. Das ist krank. Ich habe 2 Tage daheim geweint für die Frau. Habe ich gedacht, boah. Habe ich gesagt, Bärbel, sollen wir mal? Nee, sagt, du brauchst, das geht nichts. Da kann nur noch die Gnade Gottes reinwirken in Fürbitte, dass diese Frau jemals wieder offen wird. Was da draußen abgeht im Namen Gottes, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und alles mit Gesetz. Weil die Ältesten sind unantastbar. Die Ältesten sind nicht unantastbar. In meiner Bibel steht, dass die Ältesten der Gemeinde gut vorstehen sollen, einen guten Leumund haben sollen, eine gute Familie und vieles, vieles mehr. Stimmt es? Boah, Leute, ich erzähle euch hier keine Märchen. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Siehst du das Problem, was Religiöse haben, die unter dem Gesetz sind? Sie können die Gotteskindschaft nicht annehmen. Es geht nicht. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich mit 3 Pastoren bete. Und ich bete, Abba, lieber Vater vom Gottesdienst. Und der eine so mit seinem heiliger Vater, so, es hat sich ähnlich angehört wie meins, aber es war ganz anders. Und dann sagt der hinterher zu mir, lieber Bruder, die Religiösen sind ja immer so ganz, lieber Bruder. Bei Jesus waren es ja genauso, ne? Wenn dem Liebsten hätten sie gesagt, ey, bist du doof, siehst du das nicht? Meister. Meister. Und er hat zu mir gesagt, Thomas, so kann man nicht beten. Sei, warum nicht? Ja, das ist Gotteslästerung. Sei, was ist das? Sag ich, wenn du zu deinem Vater sagst, lieber Herr Meier, hätten Sie heute Zeit für mich, ist das deins. Wenn ich sage, ey Papa, lass mich mal auf deinen Schoß, dann ist das meins. Amen. Ich lasse mir meine Freiheit von niemand mehr rauben, egal wer es ist, Leute. Amen. Und ich hoffe, du auch nicht. Halleluja. Halleluja. Komm in das hinein, dass du Abba, lieber Vater, rufen kannst. Er sollte uns befreien, wie wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen könnte. Und jetzt der letzte Vers. Ist das nicht toll? Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt er euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, Amen, Halleluja. Ist das nicht fantastisch? Ist Gott gut oder nicht? Halleluja. So, das war die Botschaft für heute. Und lass uns noch beten zum Abschluss. Papa, ich danke dir für dieses Wort. Und ich bete, dass wir erkennen, was wir in dir haben, welche eine Fülle wir in dir haben, dass wir frei gemacht sind vom Fluch des Gesetzes, damit ich mit dem Gesetz nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun habe. Aber ich habe alles zu tun mit Christus, der mich fähig macht, indem ich alles vermag, dem, der da glaubt. Halleluja. Vater, und ich bin in diesem Segen Abrahams, ich bin in diesem Segen des Christus und ich bin in dieser Fülle hineingeboren. Und ich danke dir, dass ich dir gehöre, Halleluja, dass der Teufel keine Waffe mehr hat, die geschmiedet ist. Nichts hat er mehr, was er gegen mich werfen kann, außer Lügen. Und ich glaube seinen Lügen nicht mehr, weil ich habe mich entschieden, dem Geist der Wahrheit zu glauben, deinem Geist, den du mir gegeben hast, indem ich rufen kann, aber lieber Vater, Halleluja, Amen.